wenn ich mich recht erinnere, ich habe ja so ein abgebrochenes Jurastudium in der Rückhand, gibt es ja manchmal so hübsche Schemata, um irgendwie Dinge zu erklären. Gibt es eigentlich ein Schema, dass das Verhältnis von internationalem Recht zu staatlichem Recht zu Individualrechten in irgendeiner Form erklärt, weil ich komme so dermaßen durcheinander, auch wenn du erzählst mit den unterschiedlichen Ebenen, die darin stattfinden, dass ich tatsächlich so ein Schema sehr gut fände. Gibt es das zugänglich, auch für andere Leute?
Nee, das Problem ist, dass dieses Verhältnis auch nicht geklärt ist. Also in welchem Verhältnis der internationale Gerichtshof zu den nationalen Gerichten oder zu anderen internationalen Gerichten steht, das ist nicht geklärt. Das Komische ist ja, der internationale Gerichtshof, der hat sich mit einem Konflikt zwischen, also der beschäftigt sich ja immer mit Konflikten zwischen Staaten und entsprechend hat er das auch, ist er das auch angegangen, es gibt einen Konflikt zwischen Deutschland und Italien. So. Und dass die Betroffenen sind hier aber überhaupt nicht zu Worte gekommen, die sind nicht gehört worden und ihre Interessen sind dementsprechend auch nicht berücksichtigt worden. So, und daraus ergibt sich eigentlich der Konflikt. Erst die nationalen Gerichte sind überhaupt in der Lage zu prüfen, bestehen da Eigentumsrechte, bestehen da eigentumsähnliche Rechte, bestehen da Zahlungsansprüche und sind die verfassungsrechtlich geschützt oder nicht. Der internationale Gerichtshof hätte vielleicht auch diese Fragen mit einbeziehen müssen. Aber wir haben von Anfang an gesagt, der ist sowieso gar nicht zuständig. Also es kann nicht sein, dass ein Gericht, das nur fürs Völkerrecht zuständig ist, darüber entscheidet, ob letztlich individuell geltend zu machende Ansprüche haben oder nicht. Deswegen, man kann dir nicht helfen. Also ein Schema gibt es einfach nicht. Das ist ein völlig umkämpftes Terrain, wie das Verhältnis zwischen nationalen und internationalen Gerichten ist. Das wird auch ständig, das ist auch zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof und teilweise auch Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, gibt es unterschiedliche Auffassungen. Die werden immer wieder im Einzelfall aufbrechen. Und ja, also das kann man glaube ich nicht abstrakt auflösen. Das sind einfach unterschiedliche Ebenen, auf der die Entscheidungen getroffen werden. Und da kann es immer wieder zu Kollisionen kommen. Aber ein durchgängiges Schema, wie das funktioniert, das wird dir niemand geben können.
Ja, ich sehe schon neue Dinge zu besprechen in dieser Sendung.
Dinge. Wir hatten das ja auch schon bei diesem Fall von den von dieser Folter durch britische Soldaten im Irak.
Also ich nicke, das ist nicht angemessen. Ne? Ja, es geht um eine Klage, um eine Eingabe, die das European Center for Constitutional and Human Rights zusammen mit Public Interest Lawyers in Birmingham eingereicht hat vor dem ICC, vor dem International Criminal Court.
Und also ich finde das halt schon spannend, also weil es ja, also mindestens früher in der Philosophie irgendwie mal diese, oder hatten wir mal diese Idee von Weltregierung oder Weltgerichten oder so und habe das Gefühl, gerade versucht sich sowas zu etablieren. Und jedes Mal, wenn wir über solche Verfahren berichten, wie eben über das von Public Interest Lawyers oder jetzt das mit Dissumo oder so, hat man das Gefühl, okay, es versucht sich sozusagen zu etablieren und diese ganzen Kräfte, die da wirken, sind ja tatsächlich welche, die aus den Nationalstaaten herausgeboren werden sozusagen. Also Nationalstaaten versuchen gleichzeitig ihre Interessen zu schützen, aber auch übernationale Werte zu etablieren oder so. Also so ein da halt die Frage ist, wer entscheidet das denn? Also warum gibt's dieses Schema nicht, was ich so gerne hätte? Weil es keinen gibt über dieser übernationalen Institution, der das Schema sozusagen herstellen konnte, der die Legitimation hätte dafür oder so. Das heißt, es wird irgendwie auf allen möglichen unterschiedlichen Ebenen verhandelt, wer jetzt wann was zu sagen hat oder so. Das finde ich schon total interessant. Also auch interessant, ob diese Gerichte überhaupt in der Lage sein werden, sozusagen jemals sowas wie eine Rechtssicherheit herzustellen oder so. Weil ich finde, ohne das Schema gibt es nicht so ein Gefühl von, okay, dafür sind die zuständig, super, fühle ich mich irgendwie rechtssicher mit oder so.
Naja, es gibt halt keine Weltregierung. So. So,
genau. So, ist aber auch nicht wünschenswert.
Und die UNO hat eine beschränkte Zuständigkeit und ja, deswegen hat der Internationale Gerichtshof hat auch keine Vollstreckungsbeamten, die jetzt von Italien gehen können und sagen, ihr müsst das jetzt aber so machen. Das gibt's eben nicht. Sondern dann gibt's wieder die politische Ebene Sicherheitsrat. Ja, und der Sicherheitsrat müsste jetzt halt entscheiden, hat Italien jetzt durch den Spruch des Verfassungsgerichts gegen internationales Recht verstoßen. Und wie reagieren wir denn entsprechend darauf? Ja,
aber, also ich habe halt das Gefühl, da wird es halt von sowas, also so... Aber jetzt wird es irgendwie so ein Zweiergespräch. Aber für mich ist es so, über die Summe höre ich seit Jahren. Und seit Jahren denkt man, okay, es geht um Entschädigungen für Opfer des NS-Verbrechens. Das ist irgendwie ein sehr relevantes Thema. Das möchte ich auch gar nicht klein machen. Aber dadurch, dass dieses Verhalten, dass dieser Prozess immer nicht vorangegangen ist und man immer das Gefühl hat, die kriegen aber kein Geld oder so, dachte ich, also so kann ich zu Veranstaltungen gehen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, ich bewege was als sozusagen aktiv mit Zuhörender oder mit Diskutierender. Wenn du dann auf einmal jetzt diesen Prozess in Italien erzählst und sagst, und ein nächster Schritt wäre, den UN-Sicherheitsrat anzufragen, habe ich das Gefühl, es hat komplett andere Dimensionen als irgendwie das, was ich vorher immer davon wahrgenommen habe. Und da, also das finde ich, es hat schon, es wird irgendwie so abenteuerlich.
Dieser David Distomo, der hat den Kampf gegen den Goliath Deutschland aufgenommen. Und das war von vornherein klar, dass das eine totale Schieflage ist. Ja? Und dann sind sozusagen dem Goliath so, die Steinschleuder hat ihn ein paar Mal getroffen, aber nicht umgeschubst. So. Und der steht immer wieder auf und sagt, jetzt hau ich aber mit der Faust drauf. So. Und du gewinnst nicht gegen mich. So. Und so funktioniert das. Aber es ist eben gelungen, durch dieses Verfahren tatsächlich die Bundesrepublik dazu zu bringen, sozusagen ihre letzten Möglichkeiten in die Waagschale zu werfen und sozusagen alles zu mobilisieren, außer Krieg. Ja? Aber alle politisch-diplomatischen, juristischen Möglichkeiten muss Deutschland mobilisieren, um diese Forderung abzuwehren. So wichtig ist ihnen das. Ja? Und ihr könnt davon ausgehen, das ist denen wichtiger, als was in der Ukraine im Moment abläuft. Das ist denen wichtiger. Die Niederschlagung dieser Forderung ist denen wichtiger, als irgendwie diese Putschregierung da in der Ukraine durchzusetzen. So. Also das wird für andere Länder ein bisschen anders sein, aber für die Bundesrepublik ist das so. Die wollen einfach nicht, die wollen für die Verbrechen des NS nicht zur Rechenschaft gezogen werden und sie wollen für zukünftige Kriege keine Beschränkungen auferlegt bekommen. Das ist essentiell wichtig für die und da deswegen die kämpfen mit allen Mitteln und mit allen schmutzigen Tricks, die sie drauf haben.
Das ist das eine. Und das andere, glaube ich, was ich jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, an Thereses Sichtweise noch andockt, ist ja die internationale Ebene oder die Gleichzeitigkeit. Also diese letzten 20 Jahre, in denen jetzt David unterwegs ist gegen Goliath, um in deinem Bild zu bleiben, sind jetzt ja sozusagen 20 Jahre, in denen auch sonst in diesen Fragen von Entschädigung ganz viel passiert. Und wir haben am Anfang, als wir da angefangen haben, darüber zu berichten, das sehr eng als eine deutsche Frage gesehen, also oder eine antideutsche Frage gesehen, aus einer antifaschistischen Frage nach Vergangenheitspolitik und Entschädigungspolitik. So. Und natürlich gleichzeitig eben, Therese hat es erwähnt, die Frage nach jetzt nach Folteropfern oder Prozessen, die jetzt gerade stattfinden, zu aktuellen oder gerade vergangenen Situationen. Mhm. Gleichzeitig eben auch die Situation, die Auseinandersetzung in Asien mit dem Zweiten Weltkrieg. Also es finden ja sozusagen auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen Prozesse statt, die das dann quasi auch wieder in eine andere Relation setzen. So, insofern würde ich sagen, es findet so auf beiden Ebenen halt viel statt und man befindet sich sozusagen in einem Prozess der Historisierung oder in dem Geschichte gemacht wird oder so.
Ja, ich denke auch, das Verfassungsgericht war sich darüber bewusst, dass sie da Geschichte schreiben, also wenn sie sich damit durchsetzen. Und vielleicht nochmal zu der internationalen Dimension. Also wir haben letztes Jahr in Distomo auch japanische Anwältinnen und Anwälte kennengelernt, die eben sich genau für die Opfer japanischer Kriegsverbrechen einsetzen, also für Comfort Women und für ehemalige Zwangsarbeiter. Und die verfolgen ganz genau, was in Europa passiert. Die wissen ganz genau, was in Italien passiert, was in Griechenland passiert, was in Deutschland passiert. Sowohl auf der zivilrechtlichen als auch auf der strafrechtlichen Ebene. Und ja, es hat eine sehr starke internationale Komponente und es ist eigentlich für die ganze Welt wichtig, was hier gerade passiert. Wenn ich mir dann aber angucke, wie so die deutsche Presse darauf reagiert, dann haben die Dimension eigentlich weitgehend noch gar nicht begriffen. So, also die Süddeutsche vielleicht noch so am ehesten.
Das würde ich auch sagen, ist erstaunlich wenig auch berichtet worden, oder? Höchstens mal so eine kleine dpa-Meldung.
Ja, also nur so die Junge Welt und ND haben ein bisschen berichtet und Spiegel Online, so kurze Sachen, aber so in die Tagesschau ist das nicht vorgedrungen zum Beispiel. Und angesichts der Dimension, die das Ganze hat, ist das schon erstaunlich.
Tagesschau ist es nicht vorgedrungen, aber auch nicht in die sozialen Medien. Bei Twitter habe ich da auch noch nicht viel zu gelesen. Ich habe das Gefühl, wir sollten vielleicht mal eine App machen mit ständig sich abwechselnden Dingen da im Schema, so dass man immer so, vielleicht machen wir irgendwie ein Spiel. Wir machen so ein Spiel draus mit, wenn ich das Argument bringe, dann hat der internationale Gerichtshof nur noch so und so viel Wert oder so. Das scheint mir irgendwie ganz gut. Ich wollte vorstellen,
das ist so ein Computerspiel, besiege die Weltregierung oder was stellst du dir ungefähr vor?
Ja, so in die Richtung, nein, eher verstehe die Prozesse da, also weil für mich tatsächlich, das hatte ich beim letzten Mal auch schon, ich habe da tatsächlich sowas wie konkrete Verständnisprobleme oder habe das Gefühl, okay, da ist eben das, was du ja schon gesagt hast, das sind dynamische Systeme, in denen gerade irgendwie tatsächlich nicht nur Geschichte, sondern auch einfach wirklich massiv Politik gemacht wird mit juristischen Mitteln. Und da dann die Verhältnisse, also wo ich dann Verständnisprobleme habe und wahrscheinlich in Staatsbürgerkunde nie gut genug aufgepasst habe, nämlich zwischen Exekutive, Judikative und Legislative sind mir darin einfach nicht besonders klar. Und habe das Gefühl, um noch ein zusätzliches, das scheint irgendwie mir meine mir selbst zugeschriebene Rolle im Leben zu sein, zusätzliches Element der Verwirrung noch reinzubringen, irgendwie ist ja diese Idee von Deutschland als dem Vergangenheitsbewältigungsmeister oder so, die sich ja hier in nichts auflöst, finde ich. Oder eben nicht. Sie beweist sich ganz hervorragend, aber sie beweist sich nicht aufs Gute.
Nee, ich würde auch sagen, sie löst sich eben gerade nicht ins Nichts auf, sondern sie affirmiert sich eigentlich. Also wenn Stefan Ulrich, was ich beschrieben habe, in der Zeit schreibt, ja, moralisch ist das Urteil in Ordnung, nur politisch und rechtlich geht es gar nicht, dann ist das genau das, was sozusagen bestätigt, was eigentlich passiert. Also es tut niemandem weh, man kann bei jeder Gelegenheit eine Gedenkfeier machen und bei jeder Gelegenheit sagen, ja, das war wirklich schlimm. Aber es folgt halt nichts daraus.
Ist auch eine saugeile Trennung. Also ich meine, jetzt Politik und Jura irgendwie von Moral zu trennen, ist eine super Idee.
Ja, also das entspricht tatsächlich auch so der Reisediplomatie vom Bundespräsidenten Gauck, der in Griechenland war, in Italien war, in Frankreich war und überall an die Gedenkorte fährt und seine Reden hält, Leute mehr oder weniger unwillig knuddelt und ihnen dann sagt, jetzt müssen wir aber die Sache mal, jetzt ist aber auch, also wir gedenken jetzt, aber von Reparationen sprechen wir doch jetzt bitte nicht mehr, das ist doch ein erledigtes Thema. So, das ist ja so die Herangehensweise und damit verfährt die Bundesrepublik tatsächlich ja sehr offensiv. Ja, also wir fahren dahin und gedenken und stellen uns auf die Weise auch der Vergangenheit, aber bitteschön, das darf keine materiellen Konsequenzen haben. Ja, dazu ist zu viel Zeit vergangen und wir leben ja heute in einem friedlichen Europa und so weiter. Da kann man mit solchen Forderungen nicht mehr kommen. So das ist ja die Grundhaltung und die, denke ich, kommt in diesem Artikel von Stefan Ulrich auch zum Vorschein, das ist eigentlich genauso die Linie der Bundesregierung.
Für diejenigen, die diesen Artikel von Stefan Ulrich nochmal nachlesen und sich selber eine Meinung bilden wollen, er ist erschienen in der Süddeutschen Zeitung am Freitag, den 24. Oktober, und zwar ein Bericht auf der Titelseite und dann auf der Meinungsseite ein Kommentar zwischen Recht und Moral.
Ja, ich wollte vielleicht nochmal einen Aspekt einbringen, über den wir noch nicht so gesprochen haben, weil dieses Urteil aus Italien kommt ja nicht so von ganz ungefähr. Also einmal gab es schon andere Entscheidungen, über die wir vorhin gesprochen haben, aber es gibt auch die strafrechtliche Ebene. Es gab in Italien viele Prozesse gegen deutsche Kriegsverbrecher, es gab viele Verurteilungen, wenn auch bisher keine vollstreckten Urteile. Aber es gibt seit den 90er Jahren eine Tendenz der Aufarbeitung der deutschen Besatzungszeit und der Verbrechen in Italien. Und die aber in Deutschland immer auf relativ viel Abwehr gestoßen ist, auch was die strafrechtliche Seite angeht. Es gab ja nur einen einzigen Prozess in Deutschland, der aus diesen italienischen Verfahren gefolgt ist. Und ich denke, so ein Moment, was Italien einfach von Deutschland unterscheidet, ist, dass es dort so eine bestimmte antifaschistische Grundhaltung doch noch gibt in größeren Teilen der Bevölkerung und auch bei den Eliten als in Deutschland. Und das macht so, glaube ich, den entscheidenden Unterschied aus. Also Juristen sind Juristen, aber ich glaube, die Sozialisation ist dann doch noch eine etwas andere. In Italien werden diese Verfahren gegen deutsche Kriegsverbrecher positiv aufgenommen. In Deutschland rümpft man nur die Nase, ach, was die Italiener da machen. Und ich glaube, das muss man sich einfach vor Augen halten. Also ich denke auch, dieser Kampf für die Entschädigung und auch für die Bestrafung und Verfolgung der Täter ist einfach ein antifaschistischer Kampf. Und das ist etwas, was man, glaube ich, immer wieder betonen muss. Da geht es nicht nur um das, was vor 70 Jahren war. Also um das geht es auch, um die Aufarbeitung. Es geht um späte Gerechtigkeit und es geht aber auch um, im Grunde haben wir das sehr viel auch in Griechenland diskutiert mit Menschen, deren Kampf gegen den aktuellen Faschismus ist sozusagen die eine Seite der Medaille, wenn heute Neonazi-Gruppierungen in Deutschland, in Griechenland, in Italien auftreten, dann ist das ein Kampf, den man gegen die führt. Und der Kampf um die Entschädigung ist sozusagen die andere Seite. Die Folgen oder das, was Deutschland an Verbrechen begangen hat oder was im Faschismus an Verbrechen begangen wurde, das darf sich einfach nicht gelohnt haben. Ja, die Konsequenz muss einfach sein, dass mindestens den Opfern eine Entschädigung zukommen, mindestens die Täter bestraft werden. Wenn das nicht so wäre, dann hätte sich das alles eben ausgezahlt und gelohnt. Und das wäre dann eigentlich auch ein Ansporn für heutige Faschisten. Ja, man kann eben damit auch, man kann mit solcher Politik eben auch erfolgreich sein. Und in Griechenland ist also eigentlich dieses Zusammenführen dieser Gedanken auf viel Resonanz gestoßen und ich denke, das ist in Italien auch so ein bisschen so. Und das ist genau die Problematik in Deutschland, dass man das eben nicht so sehen will. Man will das eben in diesem Kontext nicht so sehen. Man sieht sich völlig fern auf Regierungsebene vom Nationalsozialismus und ständig verteidigt man aber das, was der Nationalsozialismus ökonomisch Deutschland gebracht hat. So, und ich glaube, das immer wieder aufzubrechen und zu sagen, nee, ihr könnt euch nicht hinstellen und sagen, ihr habt die Vergangenheit bewältigt, wenn ihr euch den materiellen Konsequenzen, die das Ganze hat, nicht stellt und wenn ihr einfach das ökonomische Erbe des Nationalsozialismus hier verteidigt.
Es geht doch auch wirklich um wahnsinnige Summen, oder? Mit Zinsen. Also ich glaube, also wenn ich das richtig im Kopf habe, dann hat Trampert doch ausgerechnet, also ich glaube, Trampert war das, mit dass die gesamte griechische Staatsverschuldung, also Griechenland hätte sozusagen quasi noch ein Plus, wenn die Entschädigungen alle bezahlt worden wären.
Ja, das hängt immer davon ab, wie man jetzt rechnet.
Wie viel Zinsen man auch drauf nimmt. Ne?
Wie man die Geldentwertung berechnet und wie viel Zinsen man rechnet. Also natürlich wäre es ein erklecklicher Betrag. Also wenn man jetzt nicht nur die individuellen Entschädigungsforderungen, sondern auch die Reparationsforderungen. Aber ich meine, Deutschland hatte lange genug Zeit, sich über die Frage am Verhandlungstisch Gedanken zu machen, wie man das denn regelt. Und wenn das eben alles eingeklagt werden muss letztendlich, ja gut, dann geht es eben um sehr viel, das ist ganz klar.
Ja, ich denke, da tun sich noch neue Diskussionsthemen auf. Wir sind aber an dieser Stelle am Ende der Sendung angelangt. Ich würde sagen, vielen Dank, dass du da warst, für die vielen Informationen. Ich habe viel gelernt heute und würde sagen, einen schönen Tag.
Jo, gleichfalls.